Ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu diesem Gottesdienst, zu diesem Morgen. Und es ist schön, singen zu dürfen, dass wir einen Gott haben, der Treue hält. Und auch das ist ein Thema, was sich auch durch die Predigt durchziehen wird, ein Stück weit. Und zwei der Aspekte, die im Johannesevangelium immer wieder eine Rolle spielen, sind einerseits die Zielsetzung von Johannes, mit welcher er das Evangelium überhaupt verfasst hat, und zwar, damit ihr glaubt, was wir ganz am Ende in Kapitel 20, Vers 31 sehen können, diese, und damit meint er die Zeichen, die Jesus getan hat, aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Und ein zweiter Aspekt, der auch bisher schon immer wieder aufgetaucht ist und womit das Evangelium auch eingeleitet wird, ist der, wovon auch ja unsere Titelfolie ein Stück weit inspiriert ist, und zwar Jesus Christus, das Licht der Welt. Und besonders in der Adventszeit erinnern wir uns daran, wer er ist und wieso er in die Welt kam. Und in Johannes 12, Vers 46 steht, ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. In unserem Abschnitt von heute spielen diese beiden Aspekte eine recht zentrale Rolle, auch wenn sie im Text nicht immer explizit erwähnt werden, aber doch geht es stark um das oder die Themen und die Schwerpunkte, die sich insgesamt durch das Johannesevangelium hindurchziehen. Und ich gehe davon aus, dass jeder von uns wahrscheinlich schon mal auf einem Nachtspaziergang war oder vielleicht sogar schon mal eine Nachtwanderung gemacht hat. Und vor allem bei einer Nachtwanderung, wenn sonst weit und breit kein Licht zu sehen ist und es kein Licht gibt, hattet ihr wahrscheinlich eine Fackel, irgendeine Leuchte, eine Stirnlampe, eine Taschenlampe dabei, um den Weg vor euch sehen zu können und um nicht zu stolpern und hinzufallen. Aber selbst wenn eure Lampe, eure Taschenlampe, eure Leuchte, eure Fackel noch so gut und noch so hell ist, ist die Gefahr, die Hindernisse, die vor euch auf dem Weg liegen, zu übersehen und zu stolpern und hinzufallen, immer noch deutlich größer als bei Tageslicht. Man hat nur diesen Lichtkegel, ähnlich wie man es hier im Bild sieht, und das aus der eigenen Perspektive, der sich ständig mitbewegt, bei jeder Bewegung sich neu ausrichtet und Hindernisse in der Ferne nur schlecht erkennen lässt. Wir sehen nicht alles, was wirklich da ist, sondern wir sehen nur das, was wir aus unserer jeweiligen Perspektive gerade in dem Moment in dem Lichtkegel erkennen können. Und es ist nicht nur hier in diesem ganz praktischen Fall so, sondern es ist auch, wenn wir es auf unser geistliches Leben übertragen, oft sehr ähnlich. Und das ist besonders dann der Fall, wenn wir, wie heute in unserem Abschnitt, es so scheint oder es tatsächlich auch so ist, dass Gott auf sich warten lässt. Das ist auch der Titel unserer Predigt heute. In unserer Predigtreihe und in der Situation, in der wir uns gerade hier befinden, im Johannes 11, besteht immer noch diese sehr angespannte Situation zwischen Jesus und den Juden. Wir haben letzten Sonntag von Karl davon gehört, dass sie Jesus in Jerusalem im Tempel erst noch steinigen wollten und dass Jesus deshalb auch aus Judäa erstmal weggegangen ist. Grund dafür, dass die Juden einen solchen Hass auf Jesus hatten, war einerseits die Zweifel und die immer wiederkehrende Frage, wer ist Jesus denn wirklich? Und gleichzeitig, dass als Jesus mehrmals deutlich sagt, wer er ist, und zwar der Sohn Gottes, sie voller Entrüstung sind, dass er sich anmaßt zu behaupten, Gottes Sohn zu sein. Und die Juden, die religiösen Führer des Volkes, die wollten trotz all der so deutlichen und so offensichtlichen Zeichen dafür, dass er der verheißene Messias ist, nichts davon wissen. Und das, wo selbst nach ihren Maßstäben, selbst nach den Kriterien, die sie selbst aufgesetzt haben, die Beweislage mehr als deutlich war. Wir sehen, dass sich Jesus gegen Ende des Kapitels 10 eben zurückzieht, der Tempel bei Jerusalem, da war die Situation, wo sie ihn steinigen wollten, und er zieht sich zurück auf die andere Seite von Jordan, dorthin, wo Johannes der Täufer zu Beginn getauft hat, Also hier ist das Gebiet Judäa, das Einflussgebiet oder ein größeres Einflussgebiet der religiösen Juden, und er ist nach Perea gegangen, um ja, da auch ein Stück weit außer Reichweite zu sein. Und während er sich eben dort in Perea bei Bet Habara aufhält, kommen auch einige Menschen zum Glauben. Also er geht dorthin und wirkt auch direkt weiter, und es kommen einige Menschen an ihn zu glauben. Und hier setzt auch unser Text von heute ein, in Johannes Kapitel 11, die Verse 1 bis 16. Es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Nämlich der Maria, die den Herrn gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren getrocknet hat. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen: Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus es hörte, sprach er: Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass jener krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Dann erst sagte er zu den Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Die Jünger antworteten ihm: Rabbi, eben noch wollten dich die Juden steinigen und du begibst dich wieder dorthin? Jesus erwiderte: Hat der Tag nicht 12 Stunden? Wenn jemand bei Tag wandelt, so stößt er nicht an, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wenn aber jemand bei Nacht wandelt, so stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Dies sprach er, und danach sagte er zu ihnen: Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger: Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er gesund werden. Jesus aber hatte von seinem Tod geredet. Sie dagegen meinten, er rede vom natürlichen Schlaf. Daraufhin nun sagte er ihnen frei heraus: Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubt. Doch lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Mitjüngern: Lasst uns auch hingehen, damit wir mit ihm sterben. Der erste Punkt, den wir uns heute anschauen werden, ist: Wenn Gott auf sich warten lässt, wird seine große Liebe sichtbar. Die Beziehung, die Jesus zu diesen 3 Geschwistern, Maria, Martha und Lazarus, hatte, ist eine Beziehung, eine enge Freundschaft, eine herzliche Freundschaft, wie wir sie sonst in keiner Weise in der Bibel und im Neuen Testament auch einfach sehen können, wie Jesus sie mit anderen Menschen gepflegt hat. Es wird besonders herausgehoben, wie eng sie verbunden waren. Wir wissen nicht sehr viel darüber, wie diese Freundschaft zustande kam, aber das erste Mal, als wir von zumindest Martha und Maria lesen, ist es in Lukas 10, wo Jesus mit seinen Jüngern von ihnen aufgenommen wird und wo sie bewirtet werden. Jesus war unterwegs und kam da eben nach Bethanien, wo sie ihn aufgenommen hatten. Wir wissen nicht, ob sie vielleicht eine Herberge hatten. Der Ortsname Bethanien bedeutet Haus der Bedrängnis, und es ist recht wahrscheinlich, dass es sich um eine Siedlung, die befand sich so circa 3 Kilometer außerhalb von Jerusalem, um eine Siedlung handelte, die durchaus auch von Armut und von Bedrängnis gekennzeichnet war. Und es ist auch gut möglich, dass es sich bei diesen 3 Geschwistern, Martha, Maria und Lazarus, eventuell um 3 Waisen gehandelt hat, weil die Konstellation, in der sie zusammen wohnten und dadurch, dass die Eltern auch in keiner Weise erwähnt werden, eher für die Kultur und für die Zeit recht ungewöhnlich waren. Aber das können wir mit Sicherheit nicht sagen, es ist nur recht naheliegend und wahrscheinlich. Wir wissen, dass Jesus sich mehrmals im Laufe seines Wirkens in Bethanien aufgehalten hat und dass diese 3 Geschwister eben sehr gute Freunde nicht nur von Jesus waren, sondern auch von seinen Jüngern. Was wir in Vers 2 über Maria lesen, das war zu diesem Zeitpunkt noch nicht geschehen, aber offenbar war Maria im Nachhinein dafür, dass sie Jesus die Füße in der Form auch gesalbt hat, was eine der höchsten Formen der Ehrerbietung ist, bekannt geworden, weshalb Johannes an dem Punkt schon vorweggenommen hat. Wir lesen oder hören dazu dann in weiteren Predigten, weil es in Kapitel 12 dann näher berichtet wird. Lazarus war krank und dann sehen wir in den Versen 3 und 4, da sandten die Schwestern zu ihm, also zu Jesus, und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Das Naheliegendste aus ihrer Situation war natürlich, dass sie Jesus, den sie bis dahin schon gut kannten und viel von ihm gehört haben, viel auch wahrscheinlich schon miterlebt haben, zu ihm zu schicken und auch von ihm ein Stück weit zu erwarten, dass er handelt, dass er etwas tut. Bethanien, wenn wir uns das anschauen, kurz vor Jerusalem, das war ungefähr so die Entfernung, die der Bote gegangen ist, um Jesus darüber zu unterrichten, dass Lazarus krank war, sind ungefähr so zwischen 25 und 30 Kilometer Luftlinie, also man kann sagen, so grob eine Tagesreise entfernt. Und auch wenn die Botschaft, die wir hier übermittelt sehen von den Schwestern, an Jesus erstmal nur rein informativ wirkt, also Jesus, der, den du lieb hast, er ist krank, da ist keine explizite Bitte darin. Wir sehen nicht, dass sie ihn auffordern, bitte komm und heil ihn. Aber wir sehen doch und wir können durchaus herauslesen, dass genau diese unausgesprochene Bitte da einfach mitschwingt bei Maria und Martha, die ihn geschickt haben. Letztlich sagen, Jesus, bitte komm und heile unseren Bruder, der so schwer krank ist, im Sterben liegt. Unseren Bruder, den du doch auch lieb hast. Aber aus Jesu Reaktion können wir entnehmen, dass der Zustand von Lazarus keine Neuigkeit für ihn war. Er wusste es bereits. Er war längere Zeit schon in Bethabara und hat sich dort aufgehalten, mehrere Tage mit Sicherheit, da die Leute zum Glauben kamen und er dort am Wirken war. Aber er wusste bereits, dass Lazarus krank war. Er war da auch gar nicht drüber überrascht. Wie auch, er ist Gott, er wusste es im Vorfeld und er hat es auch so herbeigeführt. Aber er wusste nicht nur, dass Lazarus krank war, sondern er wusste auch, dass die Krankheit nicht zum endgültigen Tode führen wird. Und er wusste auch, wozu sie dient. Und das hat er hier auch direkt gesagt, nämlich der Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes verherrlicht wird. Und das ist alles, was Jesus dazu sagt. Wir wissen nicht mal, ob Jesus es dem Boten direkt gesagt hat. Wir wissen auch nicht, welche Art von Bote es war. War es jemand, den sie extra weggeschickt haben und gesagt haben, bitte richte die Botschaft aus und komm dann zurück? Oder war das jemand, der sowieso auf der Durchreise war und auch gar nicht mehr zurückgegangen wäre nach Bethanien? Wäre ja auch nicht nötig gewesen, weil die Erwartungshaltung mit Sicherheit die war, dass sobald Jesus hört, dass sein Freund Lazarus krank ist, sofort aufbricht, losgeht, um ihn zu heilen. Wir wissen nicht, was er dem Boten oder ob er dem Boten überhaupt was gesagt hat. Aber das ist die Reaktion, die erste Reaktion, die wir hier bei Jesus sehen können, dass die Krankheit eben nicht zum Tode führt und dass der Sinn und Zweck dieser Krankheit und des vorübergehenden oder nicht endgültigen Todes, das kommt im Deutschen nicht so gut raus, aber im Griechischen wird es recht deutlich, diese Formulierung hier, zur Verherrlichung Gottes dient und zur Verherrlichung des Sohnes. Der Zeitpunkt, als Jesus das sagt, ist ein Zeitpunkt, wo wir stark davon ausgehen können, dass Lazarus bereits tot war. Es ist eine Tagesreise von Bethanien entfernt. Wir sehen, dass Jesus noch 2 Tage sich dort aufhielt in Bethabara und erst dann sich auf die Tagesreise gemacht hat nach Bethanien. Und als er dort ankommt, sagen Martha und Maria, er ist schon 4 Tage tot. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass zu dem Zeitpunkt Lazarus schon gestorben war und Jesus es auch wusste. Und deswegen ist es auch kein Widerspruch, dass er sagt, dass die Krankheit nicht zum endgültigen Tod führt, weil er eben wusste, dass er ihn wieder auferwecken wird. Aber wenn wir uns diese Situation anschauen, dann kommt uns wahrscheinlich sofort die Frage, die Zweifel, wieso zögert Jesus? Wieso bewegt er sich denn gar nicht? Wo er doch ganz klar wusste, was Martha und Maria, auch wenn sie es nicht explizit so formuliert haben, von ihm erwarten. Sie waren doch enge Freunde. Und wir sehen, In den Versen 5 und 6, wo steht: Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass jener krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Nimmt Jesus die Situation vielleicht nicht ernst? Ist es nicht ein krasser Widerspruch, sowas, so eine Nachricht zu bekommen und sich gar nicht zu bewegen? Wieso macht Jesus sich nicht sofort auf den Weg, um Lazarus zu heilen, wenn er ihn wirklich geliebt hat? Die Krankheit war echt. Die Leiden, die die Familie durchgemacht haben, waren echt. Die Not der Schwestern war real. Lazarus lag im Sterben. Hat Jesus die Geschwister jetzt lieb oder nicht? Und wenn er sie lieb hat, wieso kommt er nicht? Wieso heilt er ihn nicht sofort? Nun ist hier eine Feinheit zu beachten, die auch im Deutschen ein bisschen sichtbar ist, aber im Griechischen deutlich wird und macht, was hier dieser Unterschied ist. Martha und Maria sagen: Herr, den du lieb hast. Und hier steht im Griechischen das Wort Phileo. Es steht eher für eine liebevolle, freundschaftliche Beziehung, freundschaftliche Liebe und Hingezogenheit zu Menschen. Also auf einer menschlichen Ebene, und es ist auch nichts Verkehrtes daran, aber es ist ein Stück weit begrenzt. Und wenn wir in Vers 5 lesen, Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus, steht hier Agapao, also das Wort, was für die göttliche Liebe verwendet wird, für die perfekte Liebe. Also Martha und Maria sagen: Jesus, du hast ihn doch lieb. Also ist doch die einzige Konsequenz und das Einzige, was du automatisch tun kannst und wirst, dass du kommst und ihn heilst. Und Jesus sagt: Wisst ihr, ich habe Lazarus nicht nur lieb und ich habe euch nicht nur lieb, sondern ich liebe euch mit der größten, mit der höchsten, nur denkbaren Liebe, mit einer göttlichen Liebe. Eine Liebe, die der menschlichen Liebe so weit überlegen ist. Eine Liebe, die nicht kurzsichtig ist, sondern weitsichtig. Diese Trennung zwischen Phileo und Agapao, die wir hier haben, die können wir nicht überall scharf im Neuen Testament so vornehmen, aber wir sehen an dieser Situation, dass es hier auf jeden Fall zutreffend ist. An anderen Stellen werden die auch miteinander austauschbar verwendet, aber hier sehen wir ganz deutlich den Unterschied in der Qualität und in der Art und Weise und in der Motivation auch der Liebe. Im Denken der beiden Schwestern war es klar: Jesus hat die Macht zu heilen. Jesus hat sie und ihren Bruder Lazarus doch lieb, also muss er sie doch heilen. Dem stand doch eigentlich nichts im Weg. Ihnen ging es doch dann allen besser. Aber Jesu Reaktion ist eben die: Ich habe euch nicht nur lieb, sondern ich liebe euch. Und weil ich euch liebe, deshalb komme ich auch nicht sofort. Und deshalb heile ich Lazarus auch nicht. Das sagt er nicht, aber in seiner Reaktion, in seinem Verhalten sehen wir es. Und Jesus hätte ja nicht mal kommen müssen. Wir haben es aus anderen Begebenheiten in seinem Leben, in seinem Wirken gesehen. Er hätte nicht mal nach Bethanien gehen müssen, um ihn zu heilen. Er konnte auch andere Menschen auf Entfernung heilen. Er war Gott, er war allmächtig. Er hätte nicht mal kommen müssen. Er hätte auch nur irgendwas sagen können und Lazarus wäre geheilt gewesen. Aber auch das tat Jesus nicht. Und was wir hier sehen ist, dass Lazarus Leid und das Leid der Schwestern auf der einen Seite und dass Gottes Möglichkeit, dieses Leid sofort wegzunehmen, dass es nicht die einzigen Größen in dieser Gleichung sind, die wir hier vor uns haben. Wozu also zögert Gott und wieso bleibt sein Eingreifen vielleicht sogar aus? Zumindest in der Weise, wie wir es uns erhoffen, wie wir es uns wünschen, wie wir es in unserem Leben gerne hätten. Wieso wartet er noch 2 Tage trotz des offensichtlichen Leids seiner Freunde? Und das bringt uns an diesen Punkt. Der Grund dafür ist seine große Liebe. Seine Agape, Liebe, mit der er uns liebt, die mit einem viel größeren Ziel verbunden ist als unsere instinktive Phileo-Liebe, die uns dazu bewegt, unseren Geliebten jegliche Krankheit, jegliche Not und jegliche Leiden gar nicht erst nahe kommen zu lassen. Versteht mich nicht falsch, es ist nicht verkehrt, für seine Familie, für seine Freunde natürlich das Beste zu wünschen. Aber die Frage ist, wissen wir denn immer, was wirklich das Beste ist für unsere Liebsten? Haben wir den Blick darauf, wie Gott ihn hat? Und stellen wir uns die Frage, was bezweckt Gott damit aus seiner Perspektive? Er, Gott, kann mit dieser höchsten Form der Liebe lieben und dennoch solche Dinge zulassen, weil er das Ende kennt. Weil er ganz genau weiß, was aus diesem vorübergehenden Leid entstehen wird. Wir dagegen stehen vielleicht öfter da mit unserer Taschenlampe auf dem Weg, haben nur diesen Lichtkegel vor uns und fragen uns, wozu soll das dienen? Was ist der Sinn des Ganzen? Es macht doch gar keinen Sinn. Nur wenn wir uns nah an Gott halten, können wir auch seine Perspektive einnehmen. Und zwar auch dann, wenn wir nicht den Sinn sehen können, auch dann, wenn wir nicht das Ende kennen. So kennen wir doch den, der den Sinn kennt. So kennen wir doch den, der souverän ist, alle Punkte, alle Stationen, die an das zum Ziel führen, auch so herbeizuführen, wie er es möchte. Wir kennen ihn, der von sich sagt, er ist das Licht dieser Welt. Er ist als Licht in die Welt gekommen, damit wir nicht mehr in der Finsternis sein müssen. Und so sehen wir, dass die Liebe, die hier zum Ausdruck kommt, eine, die für uns erstmal wirkt wie vielleicht Lieblosigkeit oder Gleichgültigkeit, dass es eine noch viel höhere Form der Liebe ist, die wir vielleicht aus unserer eigenen Kraft wahrscheinlich oft gar nicht in der Lage wären, aufzubringen. Seine Agape-Liebe, die so viel größer, verändernder, tiefgehender und vorausschauender ist, als unsere es jemals sein kann. Und ob wir das annehmen können, ob wir das verstehen können, liegt allein an unserer Beziehung zu diesem Gott, zu unserem wunderbaren Herrn, der keine Fehler macht, von dem wir gesungen haben, ein Gott, der Treue hält. Auch wenn dieser Aspekt auf dem Weg, auf dem wir uns vielleicht aktuell befinden, auch keinen Sinn macht und wir nur diesen Lichtkegel vor uns haben, dann dürfen wir doch zu ihm kommen, der den ganzen Überblick hat. Und wenn es euch so geht wie mir, dann werdet ihr vielleicht auch zugeben müssen, dass es die Zeiten in unserem Leben waren, die wir uns selbst wahrscheinlich niemals ausgesucht hätten, die wir mit allem, was wir hätten aufbringen können, am liebsten vermeidet hätten. Aber es waren die Zeiten, die unser Glaubensleben und unser Vertrauen auf Gott wohl am meisten gestärkt und am meisten nach vorne gebracht haben. Und es waren die Zeiten, an denen Gottes Liebe in unserem Leben wohl am meisten am Wirken war. In den Versen 7 bis 8 steht, dann erst sagte er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Die Jünger antworteten ihm, Rabbi, eben noch wollten dich die Juden steinigen und du begibst dich wieder dorthin. Sie sagen ihm, nachdem sie schon so viel erlebt haben, wo sie auch schon so oft erfahren haben, dass die Juden immer wieder nach seinem Leben getrachtet haben, ihn immer wieder töten wollten, Jesus, du willst wirklich in deinen sicheren Tod gehen. Die Juden trachten dir nach dem Leben. Wieso? Wieso ließ er überhaupt auf sich warten und wieso wollte er denn jetzt gehen, wo Lazarus bereits tot war? Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Wenn Gott auf sich warten lässt, hat er ein größeres Ziel. In Vers 4 haben wir eingangs gelesen, dass das Ziel mit Lazarus' Krankheit niemals sein Tod war, sondern die Verherrlichung Gottes und die Verherrlichung des Sohnes, Jesus Christus selbst. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, okay, wie kann das möglich sein? Auf welche Weise würde Gott, würde Jesus selbst dadurch verherrlicht? Wirklich vielleicht nur, indem er Lazarus wieder zum Leben erweckt und die Leute, die das mitbekommen haben, es gesehen haben, dass er Macht über Leben und Tod hat? War es wirklich nur das? Oder war es vielleicht ein Auftakt zu etwas noch viel Größerem, was wir hier sehen? Auf die Bedenken der Jünger erwidert Jesus in den Versen 9 und 10, hat der Tag nicht 12 Stunden? Wenn jemand bei Tag wandelt, so stößt er nicht an, denn er sieht das Licht der Welt. Wenn aber jemand bei Nacht wandelt, so stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Letztlich sagt Jesus hier etwas, was er in Kapitel 9, Vers 4 auch schon mal in einer anderen Weise ausgedrückt und formuliert hat, wo er sagt, ich muss die Werke dessen tun, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Wir sehen also, dass Jesus bewusst seine Reise und seinen Gang nach Bethanien herausgezögert hat. Und gleichzeitig beinhaltet diese Aussage eine gewisse Dringlichkeit. Und Jesus sagt damit, dass er eine vom Vater festgesetzte Zeit hat, in der er wirken soll, in welcher er auf dieser Erde leben und Zeugnis ablegen soll. Und das ist dieser 12-Stunden-Tag. Im Judentum, in der Kultur ist es dort auch öfter als Bild eben für das gesamte Leben auch verwendet worden, das in 4 Teile eingeteilt war und dann oft auch hier eben in diesem Beispiel herangezogen wird, weshalb das bei den Jüngern auch keine weiteren Fragen erstmal aufwirft, wobei er das später noch deutlicher erklären wird. Aber genau dieser Zeitraum, genau diese 12 Stunden, die er vom Vater bekommen hatte, bildlich gesprochen, diese Zeit war fast um, aber sie war noch nicht ganz um. Und daher geht auch Jesus, so wie jeder Wanderer, der den Tag über geht und der den Weg zu Ende geht, bis die 12 Stunden um sind und die Nacht hereinbricht und er nicht weitergehen kann und er nicht mehr wirken kann. Wir sehen das und wir werden das in Kapitel 12 bei der Predigt noch ausführlicher betrachten, noch besser auch erklärt sehen. Aber für diesen Moment lässt es Jesus bei dieser Aussage. Und die Jünger verstehen es auch. Zumindest kommt da keine Rückfrage. Er hat diesen festgesetzten Zeitraum. Und auch wenn er sich bisher da zurückgehalten hat, sagt er, die Zeit läuft, die mir der Vater gegeben hat. Und die Zeit muss genutzt werden. Ich werde diesen Weg zu Ende gehen. Und wir lesen weiter in den nächsten Versen. 11 bis 15. Dies sprach er, und danach sagte er zu ihnen, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger, Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er gesund werden. Jesus aber hatte von seinem Tod geredet. Sie dagegen meinten, er rede vom natürlichen Schlaf. Daraufhin nun sagte es ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubt. Doch lasst uns zu ihm gehen. Also die Frage ist, was war das größere Ziel in diesem Fall? Jesus gab in diesen Versen, die wir jetzt gelesen haben, 2 Gründe dafür, dass er auf sich warten lässt und dass Lazarus gestorben ist. Einen lesen wir hier direkt in Vers 15, wo er sagt, ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubt. Einer der Gründe also, weshalb das alles geschehen ist, weshalb Jesus das alles nicht aufgehalten hat, bewusst, war der, den Glauben seiner Jünger zu stärken. Wir sehen, dass sie immer wieder hin und her gerissen waren, seine Jünger. Wir sehen, dass sie immer wieder einzelne Kernpunkte und wichtige Aussagen, grundlegende Wahrheiten über Jesus noch nicht ganz verstanden hatten. Und er tat das, um den Glauben seiner Jünger zu stärken, dass sie ihm vielleicht nicht nur als dem großen Rabbi, der teilweise angesehen, teilweise natürlich auch verachtet wurde, folgten, nicht nur dem Wunderheiler in ihm sahen, sondern dass sie erkannten, dass er wahrhaftig der Sohn Gottes ist und der Messias, der prophezeit wurde. Aber er tat es auch, damit ihr Glauben wächst, dass sie auch erkennen, dass er der Herr über Leben, Krankheit und Tod ist. Dass sie in der Welt durchaus Angst, Not und Leid haben werden, aber dass sie getrost sein können, weil sie ihn kennen. Ihn, der die Welt mit all ihrem Leid und mit all ihrer Not überwunden hat. Was wir hier letztlich sehen, ist, dass Jesus seine Jünger auf die Zeit vorbereitet, in der er nicht mehr leiblich bei ihnen sein wird. Er stellt sicher und er bringt diese Situation wieder in ihr Leben, wo sie sich selbst prüfen können und sich die Frage stellen können, habe ich das wirklich verstanden? Glaube ich das wirklich? Und Jesus befähigt sie dadurch eben und ja, schult sie, dass sie dieses Vertrauen, diesen Glauben auf ihn lernen, weil er nicht auf Dauer bei ihnen sein wird, was er auch schon angekündigt hat und auch mehrmals noch ankündigen wird. Und den anderen Grund haben wir schon in Vers 4 gesehen, ganz am Anfang, wo Jesus sagt, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Die Verherrlichung Gottes und die Verherrlichung des Sohnes war das größere Ziel. Dass Lazarus starb und auch, dass Jesus nun hinging, um ihn wieder zum Leben zu erwecken, hat mit Lazarus selbst tatsächlich relativ wenig zu tun. Weil es hier um so viel mehr und um so viel Größeres auch noch geht. Ja, einerseits war es die Auferweckung, die Gott und Jesus verherrlichte, weil es eine Demonstration seiner Macht war, ein Beweis dafür, dass er eben Herr über Leben und Tod ist. Aber was wir mit dieser Begebenheit mit Lazarus sehen, ist, dass er eine noch viel größere Verherrlichung beginnt, ihren Anfang zu nehmen. Und wir sehen, dass Jesus direkt bevor er gefangen genommen wird, in Johannes 17, Vers 5, betet: Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Wir sehen, dass die Verherrlichung Jesu als dem Sohn Gottes auf dieses Ereignis, was ihm an dieser Stelle direkt bevorstand, hinspielt, dass es darauf Bezug nimmt. In Johannes 17, Vers 5, dass er diesen Weg gehen würde zum Kreuz. Aber wie hängt jetzt diese Auferweckung von Lazarus mit Jesu Verherrlichung zusammen? Wir können durchaus sagen, dass die Auferweckung von Lazarus sozusagen wirklich das Einläuten von Jesu letzten Tagen war, bevor er sein Leben am Kreuz geben würde. Weil wir ja direkt anschließend sehen werden, dass die Auferweckung von Lazarus also der ultimative Beweis dafür, dass er Gott ist, dass er der wahre Sohn Gottes ist, dass das der Anlass der Priester und der Pharisäer war, sich im Hohen Rat gegen Jesus zusammenzuschließen. Die einzige Reaktion auf dieses letzte und größte Zeichen, was Johannes in seinem Evangelium über Jesus berichtet, die einzige Reaktion der religiösen Leiter des Landes war, dass sie sich das erste Mal zusammentaten, gegen Jesus verschworen und sich fest vornahmen, ihn zu töten. Und auch das wusste Jesus, als er dann in Vers 15 sagt, doch lasst uns zu ihm gehen. Und da sprach Thomas, der auch Zwilling genannt wird, zu den Mitjüngern, lasst uns auch hingehen, damit wir mit ihm sterben. Thomas, ein Jünger, der eher dafür bekannt war, mit starken Zweifeln zu kämpfen zu haben und viel hin und her gerissen zu sein, sehen wir hier ein anderes Bild von ihm, und zwar eines, das komplett von Loyalität und auch Vertrauen und auch Hingabe an Jesus Christus einfach geprägt ist. Es war kein Sarkasmus, es war keine Aufgabe, sondern es war aufrichtige Aussage, dass sie mit ihm dann auch hingehen werden, um zu sterben. Wir wissen nicht, was er sich im Einzelnen sonst dabei gedacht hat. Aber was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass Thomas es nicht in der Form auf dem Schirm hatte wie Jesus selbst, der sich ganz der Tatsache bewusst war, dass wenn er jetzt nach Judäa geht, es das letzte Mal sein wird, dass er gehen wird. Dass es sein letztes Mal sein wird, wo er über den Jordan kommt und wo er sich mit den Obersten auch wieder ein Stück weit anlegen muss oder mit ihnen auch einfach zu kämpfen haben wird. Jesus ging in dem vollen Bewusstsein, dass er sterben wird. Und das nicht, weil er keinen Einfluss darauf gehabt hätte. Das nicht, weil die religiösen Führer ihn so oder so bekommen hätten, sondern weil es der Grund ist, weshalb er überhaupt auf diese Erde kam. Er ging im vollen Bewusstsein dessen, dass er sterben würde, dieses letzte Mal nach Judäa, wissend, dass er sein Leben hingeben wird für die Menschen, die ihn mit allem, was sie sind, hassen und verabscheuen. Und es waren nicht nur die Pharisäer und es waren nicht nur die Obersten des Volkes, sondern es waren auch wir, jeder einzelne von uns. Er ging diesen Weg zu Ende, im vollen Wissen, was auf ihn zukam, für meine und für deine Schuld. Und das alles aus seiner unermesslichen Liebe zu uns. Eine Liebe und ein Weg von so starkem Leid und so großer Not geprägt, den wir uns selbst niemals hätten ausdenken können. Und doch ist es ein Weg, den Gott in seiner Agape-Liebe für uns so geplant hatte und für Jesus. Lass uns an dieser Liebe, die ihn dazu getrieben hat, niemals zweifeln. Es ist die gleiche Liebe, mit der Gott uns heute noch liebt und unser Leben führt und leitet. Wenn Gott also auf sich warten lässt, dann befinden wir uns leicht in der Gefahr zu stolpern. Dann neigen wir vielleicht schnell dazu, unsere eigene kleine Stirnleuchte anzuknipsen und uns in unserer Kurzsichtigkeit irgendwie einen Reim drauf zu machen. Oder wir gelangen schnell an den Punkt und sagen, es ergibt doch überhaupt gar keinen Sinn. Das kann doch gar nicht von einem liebenden Gott so gewollt sein. Dann stehen wir in der Gefahr, unser Verständnis davon, wie das Leben auszusehen hat und was wirklich erstrebenswerte Ziele im Leben sind, als Maßstab zu nehmen und währenddessen die Liebe und die Souveränität Gottes dahinter zu übersehen. Und ich will euch und ich will auch mir einfach wirklich Mut machen, den Blick auf ihn gerichtet zu halten, auf das, was er uns in seinem Wort sagt, die unzähligen Begebenheiten, wo wir immer wieder sehen können, so wie Gott führt. Es ist völlig anders als alles, was wir vielleicht tun würden. Wir würden den kurzen Weg gehen, wir würden den schmerzfreien Weg gehen. Aber Gott beabsichtigt so viel mehr mit den Wegen, die er mit uns geht. Und jedes einzelne Mal, wenn wir in sein Wort schauen und vielleicht auch, wenn ihr in euer Leben zurückblickt, können wir sagen, dass sein Weg, so unverständlich er am Anfang auch gewesen sein mag, der war, der unseren doch weit überlegen war. Wir können zusammenfassend sagen, wenn Gott auf sich warten lässt, dann wird seine große Liebe sichtbar, weil wir lernen, unser ganzes Vertrauen allein auf ihn zu setzen. Der Einzige, der allen vertrauenswürdig ist. Weil Gott dadurch Bereiche in unserem Leben anpackt, die wir selbst niemals angehen würden. Wenn Gott auf sich warten lässt, dann hat er damit ein größeres und ein nachhaltigeres Ziel als das, was wir in unserer Kurzsichtigkeit sonst erreichen wollten oder könnten. Keiner der Jünger hätte sich jemals vorstellen können, durch welch Leid und Ungerechtigkeit Jesus wenige Tage nach dieser Begebenheit sein Leben am Kreuz geben würde. Und ich möchte schließen mit den Versen aus Hebräer 10, die Verse 14 bis 16, wo wir eben von Jesus Christus, unserem hohen Priester, lesen. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Ich bete noch mit uns.